So nach 3 Wochen kam dann also Wirrwarr in meinem Kopf, ich sag's mal so. Also es fing an, sich zu lichten, vielleicht auch das Wirrwarr dann. Also auf jeden Fall kam da was, mit dem ich nicht gerechnet hatte, ja. Ich habe 40 Jahre nicht mehr geweint, ja. Ich habe mit 28 auch meinen Vater hängend aufgefunden und bin dann so auf einen anderen Modus geschaltet, irgendwie so auf ein Kripo-Modus oder was weiß ich dann, oder ich zeige keine Gefühle mehr Modus oder sowas dann. Und nach 3 Wochen dann saß ich auf einmal da heulend vor einer Herberge und da ist mir dann bewusst geworden, dass also mein Leben, so wie es zu dem Zeitpunkt jetzt war, nicht mehr in Ordnung war. Vor allen Dingen meine Ehe nicht, ja. Und mir ist dann bewusst geworden, dass es in dieses Leben eigentlich kein Zurück mehr gibt.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg-Podcast. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Menschen dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg bewusster zu gehen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin ein Peregrino auf der Suche nach dem Sinn. Jeder Schritt wird stiller, weil ich langsam bei mir bin. Jedes Stolpern, jeder Schmerz wird zu einem leisen.
Mein heutiger Interviewgast ist Kai Löffler. Er spürte schon früh, dass da draußen noch mehr auf ihn wartet. Nachdem er mit 17 Jahren ins Arbeitsleben startete, fragte er sich nach 10 Jahren in der Verwaltung, ist das wirklich alles, was ich will? Er nahm sich eine Auszeit, packte seinen alten VW-Bus und reiste schließlich monatelang durch Indien. In dieser intensiven Zeit hat er sehr viel dort erlebt und die deutsche Ordnung neu schätzen gelernt. Warum er danach 47 Jahre lang im Kölner Ordnungsamt arbeitete und wie er schließlich auf dem Jakobsweg eine tiefgreifende, emotionale Wende erlebte, darüber sprechen wir heute. Wir nehmen dich mit auf die Via de la Plata, auf den Camino Frances und erkunden, wie sich das Pilgern bei dem Älterwerden verändert. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen, lieber Kai. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich kommen durfte, sozusagen. Hallo Peter.
Ja, Kai, ich habe ein bisschen recherchiert und geschaut, was ich von dir alles in der digitalen Welt finden kann. Und da ist mir so ein Punkt aufgefallen, der mit dir immer wieder in Verbindung gebracht wird. Das ist das Unterwegssein oder auf weite Wege zu gehen. Unter anderem auch in Asien oder in Indien, ganz genauer genommen gesagt. Wenn du heute auf dein Leben schaust, was hat dich immer wieder auf den Weg gebracht?
Ja, was hat mich auf den Weg gebracht? Also wahrscheinlich war es immer die Neugierde. Ich habe mal in einem anderen Interview gesagt, dass ich einfach von dem Leben fasziniert bin und der Vielseitigkeit desselbigen. Und das ist es, was mich immer wieder nach draußen zieht. Aktuell bin ich auch wieder 10 Wochen unterwegs gewesen in Kambodscha, Vietnam und Thailand. Und es ist schon nicht immer schön, aber es ist schon faszinierend, was anderes zu sehen. Und in meinem Job, ich war beim Ordnungsamt in zuletzt in leitender Funktion, aber 47 Jahre quasi in der Eingriffsverwaltung, habe ich eben auch viel von der Vielseitigkeit des Lebens kennengelernt. Also ich brauche sowas, ich kann nicht im stillen Kämmerlein sitzen, da fällt mir die Decke auf den Kopf.
Wenn du dich so an die ersten Reisen von dir erinnerst, du hast auch dann angefangen, Bücher zu schreiben, bist relativ früh in die weite Welt hinaus. Was war damals in dir lebendig, das hinaus wollte?
Also Bücher habe ich schon geschrieben in der Schulzeit. Da habe ich meinen ersten Roman geschrieben, der kommt vielleicht sogar nächstes Jahr raus, aber so ein Wie werde ich erwachsen? Roman aus den 70ern dann da. Das war zuerst und dann kam die Arbeit. Man hat damals in den 70ern genommen, was man kriegen konnte. Ich habe genommen, was ich kriegen konnte. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, habe dann so 10 Jahre lang in der Verwaltung gearbeitet, also auch da schon beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung in Köln. Und habe mich nach 10 Jahren gefragt, was machst du hier eigentlich? Und ist das das, was du wirklich willst? Oder will ich nicht lieber Schreiben zum Hauptberuf machen oder als Reporter arbeiten oder die Fotografie? Ich komme so aus einer alten Fotografiefamilie seit 150 Jahren oder sowas. Und ich habe dann eine Auszeit genommen, weil ich sah momentan da kein Weiterkommen. Ich habe eine Auszeit genommen von zuletzt waren es 1,5 Jahre und habe gedacht, okay, mal schauen, wie weit du mit dem VW-Bus kommst. Und habe also meine Wohnung aufgelöst und alles, was in den Bus passte, in den Bulli getan, 71er Baujahr, und habe mich auf den Weg gemacht damals, ja.
Das heißt, man könnte sagen, nach vielleicht einem gefühlten Stillstand, was kommt da noch in jungen Jahren, die Sehnsucht, die dich dann nach draußen gebracht hat, wobei die Sehnsucht schon in jungen Jahren bei dir angelegt war.
Genau.
Also die Sehnsucht nach Freiheit und unterwegs sein.
Ja, da war ich 28, genau, ja. Ja. Da hat es mich das erste Mal so hinausgezogen.
Ja. Da. War das von Anfang an für dich klar, dass du länger draußen bleiben wirst?
Ja, wie gesagt, ich habe ja 1,5 Jahre Auszeit genommen, also Urlaub.
Das war von vornherein klar, 1,5 Jahre bin ich draußen.
Ja, ich habe sogar länger geplant eigentlich dann, aber es lief dann nicht so, wie ich wollte. Ich kam durch den Iran damals nicht durch. Ich habe Leute getroffen an der syrischen Grenze, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, und es lief eben dann nicht so, wie es sein sollte. Und als ich dann in Indien war, ich war dann anschließend 4 Monate in Indien so unterwegs mit Reisetaschen. Das war auch interessant, aber ich habe festgestellt, so nach 4 Monaten habe ich so einen Punkt erreicht, wo ich sage, okay, jetzt reicht's. Jetzt brauchst du wieder eigene Toilette, eigenes Bett, eigenen Freundeskreis, ein bisschen Ordnung, ein bisschen Sauberkeit Rückzugsmöglichkeiten auch dann. Ne? Ja. Aber es war tatsächlich immer geplant länger, ja.
Was haben dir diese lange Reise oder diese langen Reisen damals gezeigt, was man in einem geregelten Alltag leicht übersieht? Was war für dich das Besondere daran?
Also ich habe tatsächlich gerade in Indien gemerkt, nach der ganzen Armut dort und nach dem ganzen Dreck dort, und du siehst Kinder da oder hast damals Kinder da gesehen, die im Straßenbau tätig waren oder denen man die Beine amputiert hat und hat sie auf ein Skateboard gesetzt, damit sie betteln gehen können, solche Sachen dann. Und ich habe dann Deutschland lieben gelernt. Ja? Also ich habe gedacht, wie schön wir das haben, und man kann sich hier Recht bekommen, ohne Backschicht zu bezahlen. Es ist sauber, es ist ordentlich. Wir haben Regeln, an die sich fast jeder hält. Also ich habe tatsächlich dann Deutschland lieben gelernt und auch meinen Beruf dann lieben gelernt. Dann. Ich bin dann zurück nach Deutschland und habe gedacht, boah, Ordnung ist schön. Und dann habe ich direkt gesagt, bei der Stadtverwaltung angerufen, ich möchte wieder arbeiten, aber nur noch im Außendienst. Also im Büro habe ich nicht mehr ausgehalten.
Du hast schon angedeutet, du hast sehr viel gesehen in dieser Zeit, auch sehr viel Leid gesehen, sehr viel menschliches Leid gesehen und dadurch auch einen anderen Blick auf die Menschen und auf das Leben bekommen. Und das hat dich ja dann auch beruflich begleitet. Das heißt, du hast ja nicht nur geschrieben, und als du beruflich zurückkamst, warst du ja in einem Stadtviertel oder in einem Stadtteil beschäftigt, wo du sehr nah an der gesellschaftlichen Wirklichkeit gearbeitet hast damals. Wie hat dich dieser Blick auf Menschen geprägt?
Also du hast gut recherchiert, stelle ich gerade fest. Ja, wie gesagt, also ich fand diesen Blick immer faszinierend. Ja, es ist natürlich so, nach 47 Jahren in diesem Job, du hast immer fast nur noch mit der schlechten Seite zu tun. Ja, also immer, du siehst immer nur die Bad Boys dann. Ne? Ich habe immer gesagt, also wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich Lottobote. Ja, dann siehst du glückliche Gesichter. Ne? Ja, 47 Jahre lang den Leuten zu sagen, was sie falsch gemacht haben und in die Psychiatrie einzuweisen, die Hunde einzuziehen, die Arztpraxen zu schließen, all sowas dann, was ich da gemacht habe. Wenn du das 47 Jahre lang machst, dann hast du im Privatleben eigentlich gar keine Lust mehr auf Streitereien, Auseinandersetzungen. Mhm. Ja? Mhm. Das möchte ich eigentlich gar nicht mehr haben. Also ich bin harmoniesüchtig geworden.
Wenn du so diesen ungeschönten Blick auf die Welt oder auf die Menschen kennengelernt hast, hat dieser Blick auch deine Bücher geprägt?
Ich glaube, den Blick hatte ich von Anfang an. Also wenn ich mir meine ersten Manuskripte so angucke, ich habe mich immer irgendwelchen Problemen angenommen dann. Ja, klar, was du gerade angesprochen hast, dieses Ghetto in Köln ist das, um es konkret zu sagen. Da ist ja dann dieses Buch entstanden, aus einem deutschen Ghetto auch. Da habe ich eine Woche lang reale Geschichten aus dem Beruf dann mal zusammengefügt zu einem Roman dann. Ja, das prägt schon, ja.
Was war dir bei deinen Büchern wichtiger, eine Geschichte zu erzählen oder etwas sichtbar zu machen, was sonst leicht übersehen wird?
Ja, das hast du gut rausgesucht. Also nicht rausgesucht, sondern gut definiert jetzt, ja, das Letztere. Hm. Ja, was rüberzubringen an den Leser, was man vielleicht nicht kennt oder übersieht oder auf neues Terrain bringen. Ja, sowas in der Richtung. Hm. Also ich schreibe nicht nur, um einfach der Unterhaltung wegen eine Geschichte rüberzubringen. Dann so Lalala-Krimis oder Liebesgeschichten oder Ponyhof-Geschichten oder sowas. Das kann ich nicht.
Ja. Gibt es ein Buch von dir, bei dem du im Rückblick sagen würdest, da steckt besonders viel von deinem eigenen Blick auf das Leben drin?
Ja, auf jeden Fall ist das Neue. Das Jakobsweg-Buch, ja. Also bei den anderen Sachen habe ich mich immer zurückgezogen. Ich habe auch nie in der Ich-Perspektive erzählt. Wie du schon sagst, man kann gar nicht erkennen, jetzt, wo ist das mein Leben oder meine Erfahrung, wo ist das ein anderer dann? Und das ist eben bei dem Jakobsweg-Buch jetzt ganz anders. Das war aber auch nicht geplant, ja.
Ja, dann lass uns da mal hinschauen nach deinen oder während deinem Schreiben in Köln über auch die Themen, die rund um Köln oder rund um Köln passieren oder passiert sind. Ich fand auch das Dorf der Wolkenmacher ein ganz interessanter Titel und ganz interessanter Inhalt, das du geschrieben hast. Irgendwann bist du dann auf den Jakobsweg gekommen. Das heißt, neben all dem Schreiben und all dem Erleben kam dann auch der Jakobsweg noch in dein Leben. Wann ist der Jakobsweg in deinem Leben dann zu einem Thema geworden?
Ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte mal irgendwann notiert auf meine To-Do-Liste, wenn ich mal in Rente gehe, dann gehe ich den Jakobsweg. Ja. Aber das ist dann anders gekommen. 2011 hat er mir gesagt, wie viele Überstunden ich habe und wie viel Überurlaub ich habe. Und man hat mich also gedrängt, das jetzt mal endlich alles abzufeiern. Und dann habe ich eben 7 Wochen Urlaub genommen und habe gedacht, dann machst du das jetzt, dann schiebst du das nicht mehr hinauf bis zur Rente. Dann gehst du jetzt eben den französischen Weg. Ja. Hab den Rucksack gekauft, hab meine Dienststiefel angezogen, die waren eingelaufen. Und bin hin, ohne einen Rückflug zu buchen und hab losgelegt. Dann auch ohne groß trainiert zu haben. Ich habe einmal den Rucksack genommen, ein paar Bücher reingetan und bin mal hier so eine 200 Meter hohe Anhöhe hoch. Das war alles an Training eigentlich.
Ja.
Also ziemlich blauer gehe ich dahin. Und als ich dann in der ersten Etappe da den Anstieg sah, in Saint-Jean, da habe ich auch gedacht, oh Mist. Das war vielleicht doch ein bisschen blauäugig. 27 Kilometer am ersten Tag mit dem Rucksack hinten drauf, 11 Kilo hatte ich und ohne trainiert zu sein, ja.
Jetzt sagst du, dass dass es auf deiner To-Do-Liste stand. So, wenn ich mal in Rente gehe, würde ich gerne den Jakobsweg laufen. Glückliche Umstände haben dazu geführt, dass du quasi die Zeit schon vorgearbeitet hattest. Ja. Gab es neben der To-Do-Liste auch einen tieferen Grund für dich, warum du losgegangen bist?
Ja, aber das ist mir, glaube ich, erst auf dem Weg bewusst geworden. Ja. Mhm. Also ich bin da gestartet und so nach 3 Wochen kam dann also Wirrwarr in meinem Kopf, ich sag's mal so. Also es fing an sich zu lichten, vielleicht auch das Wirrwarr dann. Also auf jeden Fall kam da was, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ja. Ich habe 40 Jahre nicht mehr geweint. Ja, ich habe mit 28 auch meinen Vater erhängt aufgefunden und bin dann so auf einen anderen Modus geschaltet, irgendwie so auf ein Kripo-Modus oder was weiß ich dann, oder ich zeige keine Gefühle mehr Modus oder sowas dann. Und nach 3 Wochen dann saß ich auf einmal da heulend vor einer Herberge und da ist mir dann bewusst geworden, dass also mein Leben, so wie es zu dem Zeitpunkt jetzt war, nicht mehr in Ordnung war. Vor allen Dingen meine Ehe nicht. Ja. Und mir ist dann bewusst geworden, dass es in dieses Leben eigentlich kein Zurück mehr gibt. Und das schwelte vielleicht schon vorher. Und auf dem Weg, also ich bin dann nach Santiago und da habe ich gedacht, okay, du hast immer noch Zeit, gehst du noch nach Finisterre. Dann bin ich dahin, dann habe ich gedacht, okay, ich habe immer noch Zeit, dann gehst du noch nach Portugal. Und ich war so eingelaufen, ich hätte bis Afrika laufen können, glaube ich, aber vielleicht war es auch nur die Angst, zurückzukehren.
Ja.
Aber nach 7 Wochen war dann mein Alturlaub dann doch aufgebraucht und meine Überstunden. Und da musste ich mir langsam mal so ein Rückfahrticket besorgen dann da und habe dann mein Privatleben neu organisiert, ja.
Das ist ja schon eine sehr große lebensverändernde Erfahrung oder Erlebnis, dass du vom Camino dann mit nach Hause genommen hast.
Ja. Ob das ohne Camino passiert wäre oder was dann passiert wäre, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, also für mich war so der Moment, wo ich da heulend vor dieser Herberge saß, also das war irgendwie ein plötzlicher Durchbruch von Gefühlen, und diese Gefühle haben sich auch nach dem Jakobsweg, die haben sich gehalten quasi, als ich zurückkam. Ich habe nicht mehr lügen können. Ich habe jedem alles erzählt, ob der hören wollte oder nicht. Ja. Vielleicht manchmal sogar ein bisschen too much dann auch dann, ne? Aber irgendwie war da so eine Welle von Gefühlen und eine Welle von, ich muss allen alles erzählen, so, ne?
Ja. Gab es etwas am Jakobsweg, das dich von Anfang an angesprochen hat? Das heißt, du bist ja sehr, so wie du sagst, sehr unvorbereitet losgegangen. Der Jakobsweg besteht ja aus Gehen, aus Stille oder aus Begegnungen. Gibt es etwas, das für dich von Anfang an, das dich von Anfang an erreicht hat?
Ja, es fanden sehr früh Begegnungen statt, tatsächlich. Ja, und dann, du kennst das ja als Pilger, ne? Also man sieht sich, man verliert sich und man sieht sich wieder und so. Das war das eine, was ich sehr schön fand. Ich habe heute noch Kontakte zu manchen. Die Stille auch, definitiv, aber auch die Landschaft und das bei sich sein können. Ja. Ich bin weder ein gläubiger Mensch, noch bin ich ein spiritueller Mensch, aber verdammt nochmal, der Jakobsweg, der hat irgendwas, der macht irgendwas mit dir. Ja. Ich war jetzt gerade 2 Monate unterwegs mit dem Fahrrad. Ja, ich habe mich hier in Köln aufs Fahrrad gesetzt, Biobike, also nicht E-Bike, sondern Biobike, und habe meine erste Fahrradtour gemacht in meinem Leben, die über einen Tag hinausging, und zwar 2 Monate bis zum Schwarzen Meer. Ja,
wow.
1150 Kilometer. Ist nicht so anstrengend wie das wie das Pilgern jetzt über 1000 Kilometer. Mhm. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was auf dem Jakobsweg mit dir passiert. Ja, ich weiß nicht, was das ist, ne? Aber auf dem Jakobsweg hast du auf einmal das Gefühl, da ist einer, der schubst dich einen Berg hoch oder solche Sachen dann da.
Mhm. Ne? Ja, Kai, dann lass uns doch mal von deinem ersten Jakobsweg, du bist den Jakobsweg dann mehrmals gelaufen und dein letztes Abenteuer hat dich nach Sevilla geführt und du hast auch einen sehr schönen, interessanten Titel für dein Buch gefunden, Straße der Silberhaarigen. Was hat dich auf die Via de la Plata geführt?
Dann war ich endlich im Ruhestand.
Ja. Das heißt, das war der Weg dann.
Genau, ja.
Das war dann der Camino.
Also ich habe nach dem französischen Weg damals bin ich nochmal im Portugiesischen gelaufen und den Englisch auch nochmal und nochmal den Portugiesischen. Da habe ich meinen herzkranken Schwager begleitet. Und ich wollte nochmal einen langen Weg machen. Also ich habe festgestellt, dass diese kurzen Strecken so auch ganz schön sind, aber sie sind Wandern für mich. Und ich habe andere gefragt, denen geht es so ähnlich. Die sind eher so Wandern. Und dieses andere, dass der Weg mehr mit dir macht, das habe ich erst ab der dritten Woche. Also ich wollte etwas Längeres gehen wieder. Und die Jahreszeit, ich bin im Februar in Ruhestand gegangen und da bot es sich eigentlich an, dann die Via de la Plata zu machen. Die hat eine schöne Länge. Die Jahreszeit ist die passende. Und ja, dann habe ich mich da wieder auf den Weg gemacht, dann ja. Meinen alten Rucksack wieder rausgeholt und los ging's.
Gab es für dich auf der Via de la Plata Wegstrecken, die dich an deinen ersten Camino erinnert haben? Oder was war für dich der Unterschied zwischen deinem ersten Camino Frances und der Via de la Plata?
Der erste ist ja schon etwas her jetzt, ne, 2011. Ich habe den gar nicht mehr so im Einzelnen in Erinnerung. Aber es gab schon Wegstrecken, die mich zum Beispiel an die Meseta erinnert haben. Ich glaube, das geht sogar ineinander über, ziemlich weit im Norden, dann schon oben. Da kam schon so Erinnerungen auf, oder wenn dann eben wenn Waldstrecken da waren, dann. Ne? Also das war schon ein Wiedererkennungswert. Und es hat auch wieder dazu geführt, dass ich wieder Leute kennengelernt habe. Also auch das wieder, dieses Zusammenfinden, wieder auseinandergehen, das war auch sehr ähnlich dann. Es ist halt auf der Via de la Plata ein bisschen einsamer. Ich weiß nicht, wie viel da am Tag unterwegs waren, vielleicht 30 Mann, ich weiß es nicht genau, aber ich habe da nicht viele getroffen dann. Und die Infrastruktur ist natürlich auch nicht so ausgebaut wie auf dem französischen Weg. Ja. Das heißt, da musstest du schon mal ein paar Salamis mehr mitnehmen für unterwegs.
Gab es Momente für dich auf der Via de la Plata, wo du dich einsam gefühlt hast?
Nein, eigentlich nicht. Also ich war ziemlich bei mir. Also diesen Moment wieder auf dem französischen Weg, so ein Überraschungsmoment, der dich auf einmal überwältigt, das hatte ich nicht. Was ich hatte, war, dann komme ich wieder auf die Literatur zurück. Ich habe 6 Jahre nicht mehr geschrieben vorher. Und das war gut. Das habe ich als Befreiung empfunden. Es war kein Drang mehr, da zu schreiben. Und der kam dann auf der Via de la Plata plötzlich da. Ja? Also ich war nicht einsam, aber ich hatte plötzlich diesen Druck, schreiben zu müssen wieder dann. Und habe dann eben angefangen, bin irgendwo stehen geblieben, musste dies notieren, musste das notieren, weil das sonst nicht aus dem Kopf rausging. Und habe das dann abends in den Schlafsälen liegend dann eben zum Display gebracht. Und ich hatte versprochen, dass ich bei Facebook so ein bisschen was poste, damit die Familie weiß und die Freunde wissen, wo ich bin und wie es mir geht. Und habe das dann eben da bei Facebook, wie gesagt, gepostet und dann kam auf einmal so viel Nachfrage, bis aus Südamerika teilweise, und so viel Reaktion, wenn ich mal einen Tag nicht geschrieben habe, dass direkt gefragt wurde per WhatsApp, wo bist du, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Also ich war nicht einsam, es war mir teilweise schon fast zu viel, das war schon Stress. Ja. Aber daraus entstand dann auch der Wunsch einiger Leser, dass ich das doch irgendwie als Buchform rüberbringen soll. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Also ich wollte nie ein Buch über den Jakobsweg machen. Ich habe schon 2011 gesagt, es gibt schon viel zu viele Bücher über den Jakobsweg. Was soll ich da noch zu schreiben? Habe dann aber damals eine Anthologie rausgebracht von anderen Texten, weil Mir war eine Pilgerin begegnet, die hat gesagt, dass alle Bücher über den Jakobsweg sind gleich. Hat sie gesagt, in Englisch. Der erste Tag heißt es dann, ich bin von A nach B gegangen, ich habe einen Kaffee con leche getrunken, mir tut das rechte Knie weh. Zweiter Tag tut das linke Knie weh, am dritten Tag wollen sie alle nach Hause. So sind die Bücher. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich schon ein Buch mache, wie gesagt, was ich eigentlich gar nicht wollte, dann soll es wenigstens anders sein als so.
Und dann ist rausgekommen das Buch?
Straße der Silberhaarigen, ja. Hm. Ja. Es war dann also so, dass sich der Weg, die Plata, der Jakobsweg, sich auf einmal verbunden hat mit meinem Lebensweg. Ja, also auf einmal tauchte der Lebensweg auf und dann ging beides parallel quasi, da diese Handlungen. Also mhm. Und ja, und daraus ist das Buch entstanden.
Genau. Ja. Jetzt verbindet dein Buch ist kein typischer Reiseführer oder kein typisches Reisebuch vom Jakobsweg, du hast es ja gerade auch erwähnt. Dein Buch verbindet auch den Weg mit Erinnerungen und auch mit dem Älterwerden.
Genau, ja.
Wann hast du gemerkt, dass jetzt doch ein Buch geschrieben werden muss?
Es gibt keinen Tag X, wo ich das gemerkt habe, das nicht, ja. Wie gesagt, es kam so fließend. Erst kam so ein kleiner Gedanke, auch damals war das, oder ne, vielleicht ein Rückblick tatsächlich auf den ersten Jakobsweg oder sowas. Und dann ging das auf einmal weiter zurück und die Gedanken setzten sich dann während des Wanderns im Kopf fest und die mussten niedergeschrieben werden, sonst gingen die nicht aus dem Kopf raus. Und das ist genau dieser Druck zum Schreiben, den ich eigentlich froh war, hinter mir gelassen zu haben vor 6 Jahre zuvor. Mhm. Ja, dass das endlich weg war. Ich bin früher schon mit 20 oder so, hatte ich immer einen Kugelschreiber oder Diktiergerät dabei, um Gedanken festzuhalten. Das lag immer neben meinem Bett, damit das eben niedergeschrieben werden kann. Und ich war froh, dass das weg war. Und dann kam das jetzt auf der Plata wieder, der Driss, wie der Kölner sagt.
Ja, du sagst, dass dir aufgefallen ist, dass der Jakobsweg so etwas wie ein Lebensweg ist. Ein schönes Wortspiel, Jakobsweg, Lebensweg. Mhm. Beim Älterwerden ist es ja so, dass auch die Erfahrung und die Erinnerung größer werden, mit mehr Lebenserfahrung. Kann sich vielleicht auch der Blick verändern? Das heißt, mit einem anderen Blick auch auf das Älterwerden schauen. Was war für dich in Bezug auf das Älterwerden jetzt auf der Via della Plata für dich eine ganz wertvolle Erfahrung?
Ja, also vor allen Dingen die Erfahrung, dass ich eben älter geworden bin. Ja, dass ich eben nicht mehr der junge Spund bin, der jedem Rock nachgucken muss oder der meint jetzt, was weiß ich, stemmen zu können. Dass ich mal langsam akzeptieren muss, dass ich mit 65 doch schon langsam zum alten Eisen gehöre. Und was mich beruhigt hat, war, ich bin ja da gestartet, auch mit dem Gedanke, mal gucken, ob ich das noch kann. Und dann überholt mich da am ersten Tag schon ein 80-Jähriger, ja. Und davon gab es dann ganz viele auf dem Jakobsweg, auf der Plata. Da sind verdammt viele Wiederholungstäter unterwegs, also fast nur Wiederholungstäter, die alle schon Jakobswege gegangen sind, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und da sind auch viele unterwegs gewesen, die über 70 waren oder 80 waren sogar, auch Wiederholungstäter, gerne Schweizer und Österreicher, die haben es anscheinend im Blut. Und damit habe ich auch gemerkt, okay, mit 65 ist das Leben noch nicht abgeschlossen. Also man gehört nicht unbedingt zum alten Eisen, man kann auch was daraus machen. Hm. Das hat mich beruhigt.
Ja, wenn man den Vergleich sieht, wenn die 80-Jährigen ebenfalls noch auf dem Camino unterwegs sind, dann gehört man mit 65 noch zu den Jungen.
Ja, auf einmal ist man einer der Jungen, richtig. Ja. Auf dem Francais wäre das wahrscheinlich anders. Ja, ja, ist der eine, ja, der Alten. Dann, ja.
Kai, was verändert sich am Pilgern, wenn man älter wird? Also du hast den Vergleich von vor 10 Jahren, vielleicht auch den Vergleich zu deinen Jugendjahren, zu deinen 30ern, als du in Asien unterwegs warst. Was verändert sich am Pilgern, wenn man älter wird? Also nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch innerlich.
Ich glaube gar nicht so viel, jedenfalls bei mir nicht. Ja, es ist ein bisschen gelassener, nicht mehr so aufgeregt, ein bisschen ruhiger vielleicht so. Ne? Also man ist auch ein bisschen selbstsicherer geworden. Man hat ja seine Erfahrungen. Also ich mache mir keinen großen Kopf, ob ich jetzt 3 Wochen lang vorbuchen muss oder sowas dann da. Ich weiß, dass ich da in der Regel immer irgendeine Unterkunft finde, und wenn ich keine finde, weiß ich, was ich machen kann dann. Ne? Ich weiß, dass ich immer irgendwas zu essen finde, und ich weiß, dass ich irgendwas zu trinken finde, und mehr braucht man ja nicht unbedingt jetzt dann. Also das ist, ja, es ist das ruhiger werden, das beruhigter wandern können, glaube ich.
Gibt es für dich einen Moment, wo das für dich ganz deutlich wurde?
Ja, ähnlich wie die Astrid, die hattest du ja auch letztens im Podcast, die ist ja auch die Plata gelaufen, und die hatte so ein Sturzerlebnis leider, ja, was sie dann für, ich glaube, 5 Monate ins Krankenhaus gebracht hatte. Also ich bin jetzt auf der Plata auch gestürzt. Ich weiß nicht warum, also ich bin nicht ausgerutscht oder irgendetwas. Ich vermute, dass ich einfach ohnmächtig wurde, aus welchem Grund auch immer. Und sah danach auch ziemlich lediert aus. Und da habe ich gemerkt, dass, also Gott sei Dank, am Bein war nichts dran. Also ich konnte laufen, ich konnte weitergehen. Und da habe ich gemerkt dann, dass ich so routiniert, wie ich schon ein bisschen bin, einfach weitergehen konnte. Ja, und einfach Tempotaschentücher auf alle Wunden, die bluteten. Und da muss man eben noch mal eine Stunde laufen bis zur nächsten Ortschaft dann da. Ne? Und das ging ohne Angst.
Angstfrei, trotz des Sturzes, an den du dich nicht mehr erinnern kannst.
Genau, ja.
Aber du konntest deinen Weg fortsetzen.
Genau. Was ich allerdings hinterher hatte, das war dann tatsächlich so ein gewisses Misstrauen im eigenen Körper gegenüber. Ja, ich weiß ja nicht, warum ich gestürzt bin. Und jedes Mal, wenn wieder so eine kleine Querungshilfe über den Fluss kam oder irgend sowas, da, bei sowas war das passiert, dann merkte ich schon so ein bisschen dieses Misstrauen dem eigenen Körper gegenüber. Passiert das noch einmal und geht es diesmal nicht so gut aus? Oder du brauchst ja nur umzuknicken und schon ist der Jakobsweg zu Ende dann. Ne? Also das waren ja Erfahrungen, die ich auf den anderen Jakobswegen eigentlich nicht hatte.
Das ist so das erste Mal eine eigene Grenze aufgezeigt bekommen.
Ja, aber überwunden. Das hat mich wiederum beruhigt.
Ja. Gelassen also damit. Gelassen damit umzugehen.
Ja. Aber ich bin selten an meine Grenzen gekommen. Aber hier war ich knapp davor, glaube ich, dann. Aber wie gesagt, auch mit viel Glück. Also es lag nicht nur an mir, es lag auch an viel Glück.
Du hast vorhin auf von deinen Begegnungen auf dem Camino Francés erzählt. Wenn du die Via de la Plata in deinem Kopf nochmal durchläufst, welche Begegnungen sind dir in besonderer Erinnerung geblieben?
Ja, kennst du das Buch mit dem 100-Jährigen, der aus dem Fenster sprang?
Ja, ja, ja.
Also ich habe einen 80-jährigen Fensterspringer kennengelernt, sozusagen. ein Schweizer, und der taucht auch im Buch auf, da heißt der Egon. Ein Schweizer, der also mit 80 Jahren sich vorgenommen hat, jedes Jahr ein Camino zu gehen. Und der zieht das durch. Ja. Und der hat so viel in seinem Leben erlebt. Er hat 20 Jahre lang in Südamerika gelebt und auf der Robinson Crusoe-Insel gelebt. Er hat im Iran, glaube ich, oder Irak, jedenfalls da unten in der Ecke hat er gearbeitet und hat so viele Erinnerungen und so und gleichzeitig trotzdem so ein Lebenswillen und ein Ich will den Weg gehen Willen, das hat mich total fasziniert. Und wir haben uns dann auch letztes Jahr noch getroffen in der Schweiz, als ich unterwegs nach Sizilien war mit meinem Bulli. Ich habe wieder einen. Und wir sind dann auch letztes Jahr gestartet und haben ein bisschen den Küstenweg und den Primitivo gemacht zusammen. Also nicht zusammen gegangen so, aber morgens gestartet und abends wieder getroffen teilweise. Dann, ja, das hatten wir dann abgemacht. Ja. Und das ist so eine Begegnung gewesen, die mir auch gezeigt hat, wie vorhin schon gesagt, dass Altern nicht heißt, dass man auf der Couch sitzen bleiben muss und vor sich hin vegetieren muss.
Wenn du den Camino anschaust, es gibt ja unterschiedliche Gründe, den Camino zu gehen. Du hast auf dem Camino Frances das Loslassen gelernt. Hat der Camino heute für dich mehr mit Loslassen zu tun oder mehr mit Suchen?
Also, das ist jetzt auch wieder ganz interessant. Also der Jugendroman, von dem ich eben sprach, der nie veröffentlicht worden ist, den ich mit 15 geschrieben habe, der heißt Der Sucher.
Aha.
Das muss aber jetzt Zufall sein, weil den kennt keiner. Das, ja, aber ich glaube, das Suchen ist immer ein Bestandteil bei mir gewesen. Ja, das mache ich heute auch noch. Ja. Obwohl ich nicht sagen kann, was ich suche. Ja, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Bestandteil, ja. Und definitiv auch auf den Wegen dann. Und wenn du nur, wie gesagt, neue Begegnungen suchst, auf dem Weg, neue Wege suchst, ja. Das ist so schön auf dem Camino, vielleicht ist es das auch im Unterschied zu der Radtour. Auf dem Camino haben eigentlich alle dasselbe Ziel wenigstens. Das ist die Gemeinsamkeit. Die Menschen sind total unterschiedlich, aber alle suchen den Weg zum Ziel. Dort. Also jetzt geografisch. Aber da finden dann noch andere Ziele, kommen dann auch noch, ja.
Was ist das, was dich antreibt, Kai?
Unruhe.
Unruhe?
Vielleicht Unruhe. Ja. Eben dieses Suchen, die Unruhe, dieses nicht in vier Wänden aushalten können, was Neues sehen vielleicht auch. Wobei es wird weniger, was man an Neuem sieht. Das habe ich auch im Job gemerkt die letzten Jahre. Da kommt einem dann doch so ziemlich alles bekannt vor, bis auf Corona. Das kam ein bisschen überraschend. Das hatte ich noch nicht, sowas.
Mhm.
So eine harte Zeit, ja.
Das heißt, das, was dich rauszieht, das ist die Unruhe.
Mhm.
Hast du weitere Pläne?
Also momentan gar nicht so große. Ich habe tatsächlich jetzt gerade wieder einen neuen Roman zum Veröffentlichen freigegeben, der, ja, sage ich noch nicht so viel drüber. Ich kann sagen, er heißt Hinter den Zeilen, wird er heißen dann da. Also das ist der eine Plan. Ich habe in Kambodscha jemanden kennengelernt, der unter den Roten Khmer gelitten hat, also unter den Kriegsbedingungen da. Bist du noch da? Ich sehe gerade auf einmal nur noch einen.
Ja.
Ja, okay, du hörst mich noch. Ich sehe nämlich gerade ein Bild nicht mehr. Da kommt jetzt hier El Gato, wird angezeigt.
Aha, oha. Ja. Dann ist mein Akku leer. Warte mal.
Ah, ich hatte doch gefragt.
Da ist tatsächlich der Akku leer. So, jetzt ist wieder da.
Bei den Plänen waren wir stehen geblieben, ne?
Genau, genau.
Ja. Ja, also ich habe da in Kambodscha jemanden kennengelernt, der unter den Roten Khmer gelitten hat. Und der hat ein kleines Büchlein drüber gemacht, vielleicht übersetze ich das in Deutsch. Ich habe eben den Verlag angeschrieben, ob die mitspielen. Wie gesagt, den Jugendroman werde ich rausbringen. Also ich werde mich doch tatsächlich, es geht wohl nicht anders, der wieder um die Schreiberei kümmern müssen. Sie ist wieder da. Ich werde weiter
reisen. Die Via de la Plata hat dich wieder zum Schreiben gebracht.
Ja, definitiv. Ja, und ich bin noch nicht ganz sicher, ob das gut ist oder nicht.
Ja. Wie bist du auf den Titel des Buches gekommen?
Naja, Via de la Plata wird ja oft übersetzt mit Straße des Silbers, was vermutlich gar nicht so richtig ist. Aber als ich dann die vielen alten Herrschaften da gesehen habe, die vielen alten Pilger, die waren fast alle silberhaarig, wenn sie denn noch Haare hatten. Ja. Und deswegen fand ich das eine schöne Wortspielerei. Es passt da eigentlich, Straße der Silberhaarigen. Ja. Nicht des Silbers, aber der Silberhaarigen dann.
Ja.
Ja. Kai, ich hätte auch Straße der Glatzköpfigen sagen können, aber es hörte sich nicht so gut an.
Da ist das Wortspiel mit den Silberhaaren tatsächlich die literarisch interessantere Variante.
Denke ich auch, ja.
Hey, wenn uns heute jemand zuhört und spürt, dass es eigentlich Zeit wäre, loszugehen, derjenige aber noch zögert, was würdest du diesen Menschen mitgeben?
Mit dieser Frage habe ich gerechnet, denn du stellst sie auch in anderen Podcasts. Und ich habe aufgeschrieben, darf ich vorlesen?
Ja, natürlich.
Zerbrecht euch nicht zu viel den Kopf. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen über jedes Gramm Gepäck, während ihr 5 Kilo Übergewicht mit euch rumschleppt. Ihr braucht nicht unbedingt großes Training, ihr trainiert auf dem Weg. Erst kleinere Tagesstrecken, kleinere Etappen, wenn der Körper kräftiger wird, dann größere Etappen. Bucht nicht vorab, nicht einmal den Rückflug, wenn es machbar ist. Nehmt Zeitreserven und entscheidet am Tag, wie weit ihr geht. Buchungen setzt unter Zeitdruck. Zeitdruck macht dir Druck, nimmt dir die Freiheit. Wenn ihr euch nicht sicher seid, macht einen 2 Wochen Schnupperkurs auf dem portugiesischen Weg, verlängert eventuell weiter zum Atlantik. Und wenn euch das gefällt, dann macht auf jeden Fall mehr als 3 Wochen, sobald ihr es euch erlauben könnt. Nicht so gut vorgetragen, aber...
Das ist eine sehr salomonische und genaue Anleitung, wie man es machen kann. Ja,
ja.
Das ist richtig.
Das ging mir gestern Abend noch durch den Kopf, weil ich diese Frage, wie gesagt, erwartet habe. Ja.
Da muss ich mal meine Fragen neu sortieren.
Das ist ja eine interessante Frage, weil du wirst ja viele Zuhörer haben, die vielleicht noch nicht gegangen sind und mit dem Gedanken schwanger sind. Und ich kenne das ja auch von meinem ersten Mal, da gehst du eben ins Ungewisse. Ne?
Jetzt ist ja so, Kai, dass du auf der Via de la Plata nicht so oft die Möglichkeit hast, wie auf dem Camino Francés eine Unterkunft zu finden. Und trotzdem sagst du, du brauchst keine Unterkünfte vorbuchen.
Ja.
Ist das etwas, das du über die Jahre für dich gelernt hast? Gehört das für dich zu deinem Freiheitsdrang, zu deinem Privileg, das dir offen zu halten? Was ist das genau für dich gewesen?
Das war von Anfang an so, dass ich eigentlich nicht buchen wollte. Ich habe jetzt ein paar Mal auf der Via Plata, ist mir das sehr aufgefallen, welche dabei gehabt, die eher zum Buchen neigten und die dann auch so freundlich waren, immer für mich mitzubuchen. Und auf der einen Seite war ich froh, okay, brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann eben gemerkt, es nimmt mir die Freiheit des Weges. Ja. Ich habe mich dann so entschieden, wenn man sieht, dass eine Etappe kommt, wo vielleicht nur eine Unterkunft mit 8 Betten ist und dann vielleicht vorher vorzubuchen, wenn es machbar ist, dann ist ja auch nicht mehr machbar. Aber eben möglichst nicht. Also ich habe Booking.com auf dem Handy. 2011 hatten wir das ja alles noch nicht, aber ich habe jetzt Booking.com auf dem Handy und Airbnb und du kannst auch bei Google Maps gucken, ob da Hotels sind, dann nimmst du eben notfalls ein Hotelzimmer. In der Regel, das habe ich auch auf meiner Fahrradtour und auch jetzt in Südostasien so gemacht, in der Regel bin ich irgendwann an einem Punkt X und guck, was gibt es hier in der Nähe. Und dann nehme ich da Kontakt auf oder gehe da hin, auf dem Jakobsweg gehe ich eher hin dann. Und dann gucke ich, wo ich eine Unterkunft bekomme. Das organisiere ich dann vielleicht eventuell, wenn du merkst, dass du gegen 14 Uhr weißt, wo du ungefähr gegen 16 Uhr sein wirst, dann kann man ja schon mal sich ein bisschen vorbereiten dann da. Aber um Gottes Willen nicht 3 Wochen im Voraus buchen. Also das ist dann für mich dann kein Minimum mehr, das ist, die Freiheit ist dann weg. Du bist dann unter Zeitdruck. Du machst ja selbst Druck.
Wenn wir das alles jetzt zusammenfassen, das heißt, dein Start ins Berufsleben, deine Abenteuer in Asien und jetzt deine Caminos, dein Leben, dein Schreiben und alle deine Wege, dann würde mich zum Schluss noch interessieren, was davon könnte für andere Menschen wichtig sein? Was wäre dein Vermächtnis?
Ja, ich finde das jetzt anmaßend, wenn ich jetzt anderen Leuten sagen müsste, was mein Vermächtnis ist. Also jeder lebt ja sein Leben eigentlich. Ja, aber ich würde fast jedem empfehlen, das, was ich gemacht habe, bevor man sich für einen in einen Job knechtet, bevor man das macht, erstmal sich umzuschauen ein bisschen. Also am besten zwischen der Berufsausbildung und zwischen der Schule erstmal so 1-2 Jahre sich in der Welt umzugucken und zu sehen, wie es woanders zugeht. Mhm. Ja, und dann seine eigenen Prioritäten auch kennenzulernen. Das würde ich fast jedem empfehlen, ja.
Ja, lieber Kai, herzlichen Dank für das Gespräch heute. Herzlichen Dank für deinen Impuls, die Silberhaarigen auf der Silberstraße kennenzulernen. Und ich wünsche dir für deine nächsten Projekte alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst. Buen Camino.
Dankeschön.
Wenn du den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Du findest dort hilfreiche Inhalte für deine Vorbereitung und die Zugänge zu unseren Communities. Schau einfach auf buencaminoclub.de vorbei und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.
Ich verliere, was mich begrenzt und gewinne mein eigenes Licht. Ich gehe weiter Schritt für Schritt, bis mein Herz von Heimat spricht.